Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zum Paris-Update Nummer 5. Hier gibt es alle heißen News, alle Ergebnisse von den Olympischen Spielen aus Paris. Mein Name ist Max Behn und mir nicht ganz gegenüber, aber er ist mir zugeschaltet, ist Daniel Kirchner aus München. Hallo Dani, na, wie geht's dir?
Hi Max, mir geht's gut. Danke dir für die Einladung.
Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir unseren Ausflug nach Paris starten wollen, müssen wir natürlich drüber reden, was du in den letzten Wochenenden so getrieben hast. Du bist Bayer, du lebst in München und die German Beach Tour war zu Gast in München. Und du konntest da zweimal dich bis ins Finale spielen, einmal Gold, einmal Silber mit nach Hause nehmen. Wie war das für dich, das bei dem Heimturnier gleich zu schaffen?
Ja, war der Wahnsinn. Also ich meine, so wer hätte es im Vorhinein gedacht oder gerade so am Saisonstand, dass ich zweimal im Finale irgendwie bei der German Beach Tour stehe, gerade dann auch noch in München. Also von daher war das wirklich sehr, sehr cooles Wochenende oder sehr coole zwei Wochen. War ja auch nicht selbstverständlich. Die Wochen davor war ja immer viel los oder die ganze Saison eigentlich schon immer mit viel wechselnden Partnern gespielt. Immer viel planen müssen, mit wem man jetzt die kommenden Wochenenden irgendwie bestreitet. Und dann ja auch ganz spontan die Sache mit dem Paul, dass wir da wirklich starten konnten. Und ja, dass das dann gleich so gut geklappt hat, ohne viel Training, war dann echt eine sehr schöne Sache.
Wie kam das überhaupt, dass ihr jetzt da euch zusammengefunden habt? Also wie war da die Kontaktaufnahme?
Im Grunde genommen war es ja so, dass der Paul eigentlich mit Bennett die Saison zu Ende spielen wollte. Der hat sich ja dann an der Schulter verletzt, wie ja wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben. Und ich hatte ja keinen festen Partner jetzt für die Saison. Deswegen war ich dann einfach mit wechselnden Partnern einfach die letzten Wochen schon unterwegs, habe aber dadurch dann relativ viele Punkte auch schon gesammelt und dann nach Heidelberg, ja, so ziemlich genau nach dem Halbfinale eigentlich, dass ich mit Yannick Harms ja noch gespielt habe, hat mich dann der Paul angerufen, hat gefragt, ja, wie schaut's denn aus, was sind so meine Pläne für die kommenden Wochen und vor allem auch für Timmendorf, und ob ich nicht Bock hätte, da mit ihm das, die beiden München-Wochenenden zu bestreiten und dann, wenn alles gut läuft, auch Timmendorf. Und ja, konnte ich musste ich nicht lange überlegen, war ja dann doch schon eine Ehre, da mit einem Nationalspieler irgendwie da zu spielen. Genau, so ist das im Grunde genommen entstanden.
Und es scheint ja auch ganz gut zu harmonieren bei euch beiden. Das ging einfach automatisch oder hast du auch ein bisschen gebraucht, um das zusammenzufinden?
Persönlich oder menschlich hat es echt von Anfang an eigentlich echt schon sehr gut gematcht. Also ich meine, Paul und ich haben jetzt davor noch nicht so viel miteinander zu tun gehabt, muss man sagen. Klar, hin und wieder mal gesehen und vielleicht auch mal ein bisschen geredet, aber jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, wir kennen uns jetzt schon irgendwie aus der Jugend oder aus der Halle oder sonst woher. Deswegen war das jetzt auch spannend, mal zu sehen. Und das hat aber von Anfang an eigentlich gut geklappt und auch spielerisch muss ich sagen, wir haben Donnerstag vor dem ersten GBT-Stop, haben wir am Abend noch mal ein bisschen trainiert, allerdings auch bloß so eine Stunde, eineinhalb Stunden, ja. Also jetzt auch bloß so eine, ja quasi so eine Ballgewöhnung, / Aktivierung irgendwie jetzt vor dem ersten Stop, deswegen kann man jetzt ja nicht von einem vollen Training sprechen, aber da hat es auch relativ gut schon geklappt, also ich glaube, bei mir, dadurch, dass ich jetzt einfach mit so vielen unterschiedlichen Partnern unterwegs war, bin ich das irgendwie schon gewohnt, dass ich da mich immer ein bisschen anpassen muss oder einfach mal was Neues dann jedes Mal sehe. Und ich finde auch, Paul hat das da, ja, konnte da sehr schnell umschalten auf irgendwie neuen Partner, neue Spielsituationen, neue Pässe und sowas. Also lief das schon von Anfang an ganz gut. Natürlich waren dann die ersten ein, zwei Spiele noch nicht ganz, ja, noch nicht alles 100%, also gerade so am Freitag oder auch Samstag mussten wir schon noch schauen, dass wir da irgendwie immer besser in unser Spiel reinkommen, aber das hat sich dann ja spätestens am Sonntag dann relativ gut ergeben und ich fand, wir haben da auch von Spiel zu Spiel immer eine bessere Leistung nochmal gezeigt, also genau.
Wie sehr hat dir das so geholfen, dass das Ganze jetzt in München vor deiner Heimcrowd und vor deinen Freunden und Familie stattgefunden hat?
Ja, klar, ist natürlich schon ein Vorteil. Also gerade München jetzt mit der Kulisse und der Stimmung, die da war, kann man schon von einem Heimvorteil sprechen, abgesehen von diesen ganzen organisatorischen Sachen wie Anreise, Übernachtung und sonst was, um die man sich jetzt dann nicht kümmern muss. Und das pusht natürlich immer mehr, wenn dann halt irgendwie, wie du schon sagst, Freunde, Familie und sowas da sind. Meine ehemaligen Mannschaftskollegen aus Dachau waren ja auch alle fleißig da und haben immer angefeuert. Also ist schon mega cool gewesen und pusht dann immer ein bisschen mehr noch.
Ein bisschen ist gut. Also dann tatsächlich das erste direkt gewonnen. Im zweiten seid ihr dann gescheitert und zwar nicht an irgendwem, sondern am internationalen Team, an Berntsen Mohl. Wie war das nochmal gegen so ein Kaliber zu spielen?
Ja, also für mich mega cool.
ist, glaube ich, selbsterklärend. Ja,
genau, also ja, Paul oder Sven und Lukas und sowas, die sind es jetzt langsam gewohnt, dass sie da gegen internationale Teams und auch Top-Teams dann irgendwie spielen können. Für mich ist das ja was ganz Neues, da ich ja noch nie irgendwie international gespielt habe, auch in der Jugend oder sowas nicht. Deswegen ist es mal was ganz Neues gewesen. Ich muss sagen, ich habe mich auch ein bisschen gefreut, dass wir gegen die Norweger im Finale daran durften. Auch wenn natürlich Sven und Lukas, ja, hätte ich schon auch gegönnt, so das Finale. Aber für mich war das halt so nochmal eine neue Situation und einfach mal zu sehen, wie da der Block steht, wie da die Blockfeldabwehr ist, wie die aufschlagen und sowas. Das sind neue Eindrücke und ja, hat auf jeden Fall Bock gemacht.
Das ist gut zu hören. Also auf jeden Fall Glückwunsch nochmal für die vergangenen Turniere. Kann davon ausgehen, dass wir euch in Timmendorf jetzt sehen dürfen. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu holen für die anderen. Also zumindest nicht zu überholen, so viele, dass es nicht mehr klappt. Und dann in Kühlungsborn seid ihr auch am Start?
Nicht wirklich. Also Paul ist im Kühlungsborn 1 am Start, allerdings mit Max Just, da ist ja Vorbereitung für die EM, die ja während Kühlungsborn 2 ist. Ich setze Kühlungsborn 1 aus, einfach weil die 3 Wochen, die danach sind, einfach noch ein bisschen intensiver sind. Und ich glaube, das mal ganz gut tut, jetzt ein bisschen Abstand zu kriegen. Und in der Uni sind auch noch ein paar Abgaben, die jetzt anstehen. Das schadet tatsächlich dann nicht, dass ich da mal ein bisschen ruhiger mache. Aber Kühlungsborn 2 werde ich da sein. Da spiele ich mit Louis Wüst. Also auch wieder ein neues Team. Ja. aber ich glaube, das kann auch ganz cool werden. Also genau. Und da ist der Paul dann bei der EM. Also das fehlen dann, glaube ich, generell ein paar Teams.
Stimmt, das kann auf jeden Fall sein. Alles klar, dann lass uns nach Paris schauen. Und zwar haben wir am 1. August, ja, also alles davor haben wir schon besprochen in der letzten Folge mit Nates. Und zwar haben auch direkt morgens um 9 Uhr Elas Wickler gespielt. Und zwar gegen die Australier Horst Schubert. Und zwar in einem absoluten Herzschlag-Krimi, wo es ja für Elas Wickler schon auch um einiges ging. Da ging es entweder Gruppensieg oder sogar die Chance, nachher gar nicht weiterzukommen oder Gruppendritter zu werden. Und dann haben sie am Ende 14-11 hinten gelegen und dann doch noch gewonnen. Da ist Clemens einen Aufschlag gegangen, erstmal einen Netzroller rausgehauen und dann noch einen Punkt gemacht. Am Ende gewinnen sie das Ding. Du hast das Ganze gesehen. Also wie hast du den Fernseher auch so angeschrien, wie ich das Ganze gemacht habe?
ich habe es über Eurosport geschaut, da der ja. Tim Noack und Paul Becker dann kommentiert. Und ich finde, der Tim hat es ganz gut getroffen, weil jetzt braucht er eigentlich keinen Kaffee mehr, jetzt ist er wach.
Wirklich.
Mir ging es ähnlich tatsächlich. Also ich fand es erstmal krass, was die Australier im ersten Satz abgezogen haben. Es war wirklich schon ziemlich amtlich, was die da für eine Leistung gebracht haben. Und da dachte ich auch schon kurz, weil ich im Vorhinein natürlich davon ausgegangen bin, Elas Wickler holt es relativ deutlich. Gerade mit dem aktuellen Niveau, das die eigentlich so über die ganze Saison gezeigt haben. Aber dann dachte ich mir erstmal, okay, das könnte jetzt doch eine ganz schon knappe Nummer werden, wurde es dann auch am Ende und gerade beim Stand von 14-11, 14-12 oder was ist da stand?
Ja, 14-11, dann haben sie Sideout gemacht und dann ging Clemens dann auf.
Genau, da habe ich eigentlich nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass das da wirklich was wird. Aber ich fand es bemerkenswert, wie ruhig Elas Wickler da geblieben sind. Also ich finde, das ist schon eine Sache, die über die Saison jetzt schon stark ausgezeichnet hat, dass sie super konstant spielen, super unaufgeregt, irgendwie selten sich durch ein, zwei Bälle oder vielleicht jetzt mal eine Serie, die der Gegner dann auch mal macht oder mitnimmt, aus der Ruhe bringen lassen. Und das war schon stark, dass sie es dann wieder geschafft haben, sich zurückzukämpfen und sich auch dann wieder der Stärke bewusst zu sein, dass halt irgendwie Blockfeldabwehr bei den beiden halt schon brutal ist. Also
ja, und dass es jederzeit irgendwie wieder gehen kann. Ich meine, Clemens hatte, glaube ich, direkt den Aufschlag davor, jetzt ganz am Ende mal, noch einen Fehler gemacht, auch oben an die Netzkante. Dann geht er wieder hin und zieht dann einfach durch und geht drauf, weil sie auch wissen, dass das notwendig ist für die Australier. die endlich mal in dem Turnier angekommen waren, also die das gezeigt haben, warum sie sich da über die Weltrangliste qualifiziert haben. Und wie du sagst, im ersten war das echt eine ziemliche Show, die da abgeliefert haben. Ist auch geil, wie anzugucken, wie die Spaß dran haben, was sie da veranstalten und auch die Crowd ja ziemlich auf ihrer Seite hatten. Also viele Australier dabei gewesen. Aber ja, ein besseres Ende für Ilja Zwickler, ey.
Ja, vielleicht war das auch ganz gut jetzt tatsächlich, dass man früh im Turnier einfach schon so eine Situation hat, wo man wirklich mit dem Rücken zur Wand steht. Gerade weil die anderen beiden Spiele in der Gruppe waren jetzt auch nicht so die Spiele, wo man sagt, die waren jetzt super eng. Auch jetzt gegen Brühl Ložiak war ja erstaunlich deutlich, zumindest der zweite Satz. Und ich glaube schon, dass das so ein guter Startpunkt dann auch für so ein Turnier sein kann, dass man da nochmal einmal so die Situation hat, okay, jetzt müssen wir aber ran, jetzt müssen wir mal wirklich nochmal zeigen, warum wir da sind, und das haben sie dann auch gemacht, und vielleicht ja, kann das dann für den kommenden Spieler auch nochmal so ein bisschen mehr Selbstbewusstsein geben.
Ja, du hast ja auch auf jeden Fall in so einem langen Turnier nicht nur hoch, sondern spielst auch mal vielleicht einen Satz nicht so gut. Und das haben sie jetzt abgehakt. Also das haben sie dann schon mal früh gemacht, wie du sagst, und auch schon mal so eine Situation gelöst. Das kann auf jeden Fall nur helfen. Und wie es dann für die weitergeht, darauf wollen wir auf jeden Fall nachher noch drauf kommen. Schauen wir erstmal weiter. Das Spiel danach schlagen Ahmed Sharif, klar, Nicola ist Carricker, muss man nicht viel drüber sagen. Ahmed Sharif, absolut im Turnier, Gruppensieger, haben ja, Schweden krass geschlagen. Also sind überraschend gut da, haben nicht dieses Jahr nicht so richtig gut gespielt vorher eigentlich. Man hatte sie nicht auf dem Zettel als Top-Favorit, und das ist jetzt auf jeden Fall anders. Also das ist auch ein Team to beat im Turnier.
Mhm. Ich weiß auch bei denen immer nicht so genau, ob das jetzt irgendwie Taktik war, dass sie irgendwie stark periodisiert haben und über die Saison einfach relativ wenig gemacht haben so und jetzt dann aber beim Höhepunkt da sind. Aber irgendwie scheint es auf jeden Fall so, dass sie wieder richtig Bock haben und da auch mit größeren Ambitionen reingehen, weil ich finde, so stark habe ich sie auch schon sehr lange nicht mehr spielen sehen.
Ja, also das spricht auf jeden Fall dafür, dass sie in der Trainingssteuerung das gut gemacht haben. Und sich da auch nicht, ich weiß nicht, nicht absichtlich versteckt haben, aber einfach auf den Höhepunkt hier hingearbeitet haben. Sonst würden sie hier so nicht aufschlagen wahrscheinlich. Genau, dann gab es keine Überraschung. Sieg Lili Paula, Sieg Diaz Alayo, die natürlich die andere große Überraschung sind, aber das haben wir auch in den vorherigen Folgen schon zu Genüge besprochen. Da freue ich mich einfach jetzt auf die K.O.-Phase, da kommen wir nachher auch drauf. Ich glaube, ich gucke einmal kurz nach, ob ich das richtig gesehen habe eben, dass die Kubaner gegen die Schweden spielen werden.
Mhm, genau.
Ja, in der Auslosung. Also das ist natürlich extrem spannend, dass die Schweden in der Gruppe nun so schwach quasi waren, dass sie Gruppendritter sind, der beste Gruppendritte, zusammen mit André George. Und das wurde jetzt eben zugelost für die Gruppenersten von Gruppen C und D. Ilja Zwickler und Diaz Alayo. Ilja Zwickler werden gegen André George spielen und Diaz Alayo spielen dann gegen die Schweden. Also das kannst du dir auch nicht ausdenken, dass du dann in der Gruppe so gut performst und dann als Dankeschön diese Teams bekommst. Also ich weiß ja, nicht, wie geht man da jetzt ran, wenn man diese Gruppensiegerteams ist?
Ja, also ich hätte super spannend mal zu sehen oder gefunden mal zu sehen, wie die Kubaner darauf reagiert haben, weil ich kann die so menschlich noch gar nicht einschätzen. Ich finde sie bloß richtig cool. Also ich habe die irgendwie dieses Jahr Anfang des Jahres im Januar oder Februar mal bei irgendeinem Turnier gesehen, auch bloß ganz zufällig, dass ich da mal reingeschalten habe, und ich fand die von Anfang an eigentlich mega stark und irgendwie richtig cool zum Anschauen, weil die gehen ja nur aufs Highlight die ganze Zeit,
ja.
und funktioniert auch seitdem sehr gut. Aber klar ist, wenn du da, die sind ja noch beide sehr jung, gehst da zum ersten Mal zu Olympia, dann läuft's gleich richtig gut und dann kriegst du erstmal so ein Brett im Viertelfinale. Weiß ich nicht, ob die da so happy damit sind, vor allem, weil ich glaube, ich finde das Matchup jetzt nicht optimal für die Kubaner. Also ich glaube, da werden die sich schon sehr, sehr schwer tun, auch wenn Armin Helwig jetzt bisher noch nicht so das krasseste oder ihr Peak-Level gespielt haben. Aber da sehe ich eher einen kleinen Case für die Kubaner, dass die da wirklich viel mitnehmen können aus dem Spiel, außer sie werden halt richtig stark aufschlagen und können da darüber das Ganze vielleicht ja gewinnen, aber wird auf jeden Fall sehr spannend.
Ja, also das ist ja das einzige Trostpflaster, was die jetzt da haben, dass die Schweden eben nicht umsonst jetzt da als Dritter stehen, sondern einfach nicht eine gute Leistung bisher gezeigt haben. Aber man hat natürlich im Hinterkopf, was sie eigentlich drauf haben und können. Und haben sicherlich ein bisschen Sorge, dass das jetzt nur kleine Ausrutscher waren und dass sie wieder auf Normalform sind. Aber so wie Arman Hellwig jetzt gespielt haben, gerade mit den großen Annahmeproblemen, ist das natürlich alles drin und das werden sich die Kubaner auch genauso denken. Die denken sich auch, für die kann es weit gehen und wollen da jeden schlagen. Und irgendwann triffst du auch die Schweden wahrscheinlich in diesem Turnier. Und ob es jetzt im Achtelfinale oder später ist, ist dann im Endeffekt auch egal.
Genau. Und vielleicht ist es ja auch dann der Vorteil von den Kubanern. Ich meine, niemand erwartet jetzt so, dass die Kubaner gleich so richtig da reinstarten und dass sie die Schweden schlagen würden oder sowas. Das heißt, die haben keinen Druck. Die Schweden haben eine ganz andere Ausgangslage. Also die haben ja jetzt bisher eher ein bisschen enttäuscht, wenn man da jetzt auf die bisherigen Ergebnisse schaut. Vor allem mit den Erwartungshaltungen, dass eigentlich jeder gesagt hat, ja okay, die Schweden werden das schon holen, Olympia. Für die beiden ja auch super schwierig, das erste Mal Olympia zu spielen. Sind ja auch noch super jung. Und da will ich dann auch mal, oder finde ich sehr spannend zu sehen dann, wie die Schweden drauf reagieren. Also ob die das dann vom Kopf dann besser hinbekommen, dass sie da ein bisschen befreiter wieder spielen können, oder ob ihnen dieser Druck, der da auf ihren Schultern lastet, dann noch nicht doch vielleicht ein bisschen zu viel wird und ihr Spiel dann eher hemmt, weil sie ja doch viel über diese Spielfreude gehen und so ein bisschen freier einfach spielen. Also kann richtig gut spielen werden, glaube ich, das Spiel.
Ja, das denke ich aber auch. Also da bisher haben wir sowieso schon extrem hohe Qualität da gesehen und geile Spiele. Und jetzt geht's, glaube ich, nochmal richtig los. Also ich freue mich auf jeden Fall auf jedes einzelne von den kommenden Spielen. Apropos enttäuschende Teams. Ich habe vorher immer in meinen Halbfinal-Picks André George mit drin gehabt. Und die haben dann verloren, auch in der Gruppe gegen Partain Benish, die auch gerade in diesem Jahr eigentlich fast den ganzen Olympiazyklus so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Und die dann aber André George schlagen, auf einmal mit einem 15-8 im Tiebreak auch. Und André George dann eben auch zu diesen Gruppendritten jetzt zählen. Ich weiß nicht, was da bei denen los war. Ich meine, ich habe bei André auch viele Annahmeprobleme beobachtet. Also die langsamen Floater scheinen ja vielen irgendwie zu schaffen zu machen. Aber hast du mehr Insights, warum die auch so strugglen?
Also Insights habe ich keine.
Insights ist vielleicht das falsche Wort, aber Vermutung.
Da stecke ich leider nicht tief
Ruf
genug
doch
drin
mal an,
in dem Ganzen.
Ja.
genau, aber ich finde es auch, also was du jetzt schon auch erwähnt hast, die Annahmeprobleme sind schon häufig, also bei vielen Teams ein Thema. Also ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Thermik oder sonst was zusammenhängt.
Ja, also kann ich kurz dazu sagen, der Physio von den Australiern ist Deutscher, liebe Grüße, und der hat gesagt, die Bälle bewegen sich teilweise einen halben Meter links, rechts und fallen, einfach weil da die Luft so steht. Also die Tribünen sind so hoch und es ist ja auch sehr, sehr warm da immer jetzt tagsüber und nachts aber nicht so richtig. Und ich kann es jetzt physikalisch nicht 100% erklären, aber da sind auf jeden Fall ungewöhnliche Luftpolster, die da auf dem Center Court.
Okay,
das ist schon eindeutig.
Ja, dachte mir nämlich auch, weil es waren schon sehr untypische Fehler einfach dabei. Also auch bei Leuten, wo man jetzt nicht davon ausgeht, dass sie Annahmeprobleme haben. Aber das ist gut, das trifft ja jedes Team so ein bisschen. Aber dass André George da wirklich sich so schwer tut in der Gruppe und dann auch gegen Partain Benish. Ich fand es ehrlich gesagt kein gutes Spiel, qualitativ irgendwie.
Ja.
Also vor allem am Anfang fand ich irgendwie Partain Benish so ein bisschen kopflos. Weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ich fand die zweiten Bälle, die sie gespielt haben, häufig eher Quatsch.
Ja. aber endlich haben sie mal wieder gespielt. Also
genau,
ich habe sie auch vermisst vorher.
Ja, vielleicht ist es auch das, dass sie es jetzt einfach wieder ein bisschen reinbringen wollen, weil sie ja doch auch sehr stark weggegangen sind von diesem Spiel. Und ich finde, das war ja schon das, was sie ausgemacht hat am gerade so die ersten paar Turniere, die sie auf der World Tour dann dabei waren, war ja dann doch auch ein sehr schneller Start auf der World Tour, dass sie sehr schnell nach oben gekommen sind, gleich mal Elite 16 dann irgendwie vorne mitgespielt haben. Und ja, vielleicht wollen sie jetzt einfach das Turnier oder jetzt so den Turnierverlauf nutzen, um da wieder reinzukommen. mir war es zu viel wildes Zeug dabei und fand es dann auch krass, dass es trotzdem für André George gereicht hat.
Ja.
Also,
ja.
also irgendwie finde ich bisher noch sehr schwer, also gerade in der Gruppe fand ich sehr schwer, irgendwie den klaren Favoriten rauszufinden, beziehungsweise dann irgendwie zu sagen, okay, da ist jetzt ein Team, das wirklich richtig Peak-Performance zeigt und ein anderes Team, das irgendwie noch nicht so richtig drin ist, sondern da waren mehrere Teams, die einfach ja, stark gestruggelt haben, fand ich.
Auf jeden Fall. Und jetzt haben Elas Wickler eben André George abbekommen und das ist, glaube ich, also du hast eben da gesagt, dass die Kubaner und die Schweden, das oder liegt den Kubanern jetzt nicht so. Ich glaube, André George könnte Elas Wickler sehr liegen, so auch gerade in dem Level. Also es sind jetzt kein Team, die groß den Blockspieler bewegen oder sonstiges, womit Nils vielleicht Probleme bekommen könnte, sondern sind dann doch relativ ehrliche Hitter und auch ehrliche Aufschläger und so. Alles, was auch dem Teamkonstrukt Elas Wickler ganz gut liegen könnte, wenn jetzt die Schweden gekommen wären. Also es gab das Matchup auch noch nicht so oft, ne? Das ist auch gut, weil die andere Möglichkeit wäre einfach Schweden gewesen und das Matchup gab es schon oft und das haben Elas Wickler ein einziges Mal gewonnen und direkt danach im gleichen Turnier haben sie es nochmal verloren und haben es oft versucht, aber ich bin dann doch froh, dass es André George geworden sind.
Ja, ich glaube auch, dass aus deutscher Sicht so deutlich angenehmer ist und die Chancen so deutlich besser stehen nochmal. Ja, auch so wie Nils aktuell blockt. Also ja. Ich glaube, der hat jetzt wahrscheinlich Top oder Bestwert in Olympia. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da viele andere sehr, sehr nah bei ihm dran sind. Also Mohl vielleicht. Oder ziemlich sicher. aber Nils blockt da schon richtig viel gerade. Und ich glaube, gerade gegen einen André, der halt, wie du schon sagst, einfach sehr ehrlich spielt, zwar ultra hoch ist und dann vielleicht auch mal auf die Finger geht, aber ich glaube, dass sie den ganz gut abkochen können da in Blockabwehr. Also sehe ich auch eher ganz gut für die Deutschen dieses Matchup.
Ja, also ich habe hier gerade mal parallel nachgeguckt. Nils ist an 1, was die Blockpunkte angeht. 22 Blocks schon gemacht. Dahinter kommt der Kubaner und dann Jonathan Hellwig. Also Mohl da noch nicht mal dabei. Das sieht zwar immer, also Mohl hat, glaube ich, den Rekord für die dollsten Blocks bisher gehabt. Der hat da schon ein paar Mal richtig zugelangt. Ja, und
aber das hat er immer, glaube ich.
Ja, da vom Timing und von der Spannung her, da knallt es einfach immer richtig. Ja, und Nils ist auch bei den
halben Meter rübergreifst.
Nils ist auch bei den Bestscorern mit dabei. Einfach, weil er super viel Sideout natürlich spielt. Ja, da wollen wir auch gleich nochmal weiter drauf gucken. Aber erstmal gehen wir noch weiter in dem Tag vorgestern. Da ist dann erstmal nichts weiter passiert. Wo bin ich jetzt hier? Ich muss einmal wieder zurück in meiner Übersicht. Also doch, der Upset des Tages da war dann natürlich auch, dass die Schweden das zweite Mal verloren haben gegen Nikolaj Kotafava, die ja mir im allerersten Spiel nicht so richtig gut gefallen haben. Da gab es noch echt große Wackler von den beiden, so da hat man richtig diese olympische Aufregung gespürt, aber dann, also das Spiel war auch wieder vogelwild irgendwie, da ist wieder einiges passiert, aber allen voran waren dann wirklich die Annahmeschwierigkeiten von Jonathan Hellwig, also ich, ja, wir haben jetzt eben schon drüber geredet, aber ich weiß nicht ganz, was dahinter steckt und wie die sich da jetzt auch wieder rauskämpfen können. Meinst du, dass sie das nochmal irgendwie schaffen oder dass sie vielleicht auch gucken können? Also die Annahmefehler sind ja die eine Sache, aber sie können halt auch ihr Standardspiel nicht aufziehen, wenn die Annahme nicht da steht, wo sie sonst steht.
Ja, genau. Also ich glaube, für Armin Hellwig ist es schon wirklich maximal beschissen, irgendwie da zu spielen, wenn da irgendwie so eine komische Thermik herrscht und irgendwie alles ganz anders ist als bei den anderen Turnieren. Aber ich habe ja vorhin schon so ein bisschen dieses Matchup mit den Kubanern angesprochen. Ich glaube, das Entscheidende ist am Ende nur, ob sie es irgendwie vom Kopf dann herpacken. Also ich meine, sie sind die klaren Favoriten, sie sind noch jung, es sind die ersten Olympischen Spiele. Aber ich glaube da schon noch dran, dass sie da nochmal durchziehen werden. Und ob sie am Ende ganz oben stehen, ist die andere Sache. Es kommt auch darauf an, wen sie dann kriegen so in den Spielen und wie gut sie sich reinspielen können und wie gut sie wieder zu ihrem normalen Spiel finden. Aber ich glaube schon, dass die ihrer Favoritenrolle zumindest in Teilen gerecht werden noch. Also ja. Dafür haben sie einfach zu konstant ihre Leistung gebracht über die letzten Monate.
Ja, vielleicht, ja, mal gucken, wie sie das denn machen gegen die Kubaner. Sie Es ist ja auch nicht so, als würden sie nur erfolgreich sein, wenn sie Sprungzuspiele und zweite Bälle spielen, sondern sie sind ja auch überragende Techniker, sie sind athletisch genug, auch über Standardpässe und über die Feldzuspiele dann irgendwie
ihre Slider zu machen. Und auch Blockabwehr ist ja brutal. Und, ja. Also ich weiß auch nicht, wie der Hellweg das macht, mit 1,94 glaube ich ist er gelistet oder so, aber dann deckt er so viel Fläche irgendwie ab oder greift so schön rüber und ist ja auch jetzt, wie du schon gesagt hast, irgendwie an zwei nach Blockpunkten. Also das ist erstmal stark und dann hast du natürlich einen Arman irgendwie hinten in der Abwehr und der holt sich schon auch ein paar Bälle immer pro Satz. Also ja, im Zweifel müssen sie es über Blockabwehr jetzt erstmal lösen.
Ja, vielleicht dann auch einfach die Fehler ein bisschen minimieren und dann auf ihr Blockfeldabwehr vertrauen. Da hat der Arman auch noch nicht so ganz so den Read gefunden in dem Turnier, aber das kann ich mir auch vorstellen, wenn er den einmal hat, dass es dann auch wieder losgeht. Also wehrt gerade noch nicht so ganz so viel ab wie sonst manchmal. Aber das Spiel werden wir uns auf jeden Fall gespannt angucken.
Weißt du, wann das ist? Ich habe noch gar nicht den Zeitplan angeschaut.
Das können wir nachgucken. Morgen um 14 Uhr.
Okay.
Also Nils und Clayman spielen um 10. Die spielen um 10. Krass. Ihr Spiel, also schön vormittags, und Arman Hellweg dann um 14 Uhr in der Mittagshitze von Paris.
Und ja, wird auch spannend.
Muss ich in die Kalender eintragen. Ansonsten an dem Tag sonst noch passiert, keine großen Überraschungen. Kleine Machtdemonstration von Anna Patricia Duda, die da wieder deutlich gewonnen haben. Gegen Gotthard
die Medegatti das Spiel, auch. War das Spiel mit dem Handgelenk oder Ellbogenverletzungen dann am Ende?
Das habe ich nicht
war ja bekommen. Auch, okay, ich meine, also ich weiß nicht, ob es das Spiel war oder ein anderes. Da habe ich mal reingeschalten und da war irgendwie, sind den zweiten Satz drüber gefahren. Und kurz vor Ende hat sie sich irgendwie noch mal den Ellbogen gehalten oder das Handgelenk, musste auch Medical nehmen. Ist danach aufs Feld gegangen, hat gleich noch den letzten Ball geblockt. Also so schlimm kann es nicht gewesen sein, aber war trotzdem, ja, dachte mir schon irgendwie, weil die hat eh so eine Bandage um den Ellbogen. Ja. Vielleicht ist da auch einfach bloß durchgeschnackelt oder sowas. Also kann auch sein, aber
ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen, aber haben ja auch dann noch weitergespielt und dann auch Pause gehabt. Einfach kann schon nicht so schlimm gewesen sein. Nee, und sonst haben dann noch Nascloth am Ende gegen China gewonnen, aber das war das erste Mal, das habe ich auch noch gesehen, dass ich nicht so völlig begeistert von Nascloth war. Also die Chinesinnen waren die ersten, die sie irgendwie ärgern konnten, die auch dann die Shots von Kristen Nass ab und zu mal verteidigen konnten und die Aufschlagdruck genug gemacht haben. Aber am Ende, war das so ein ähnliches Spiel wie für Ela Swickler, dass sie mal so gemerkt haben, oh, es geht doch nicht einfach alles automatisch und perfekt, sondern wurden dann auch mal ein bisschen herausgefordert von den Chinesinnen und am Ende hat es doch gereicht.
Ja, vielleicht auch da ganz gut mal, wenn man als Favorit reingeht und dann doch mal mit Rücken zur Wand steht.
Absolut. Wir gucken auf den nächsten Tag. Da gehen wir so ein kleines bisschen im Schnelldurchlauf durch, bis wir zur deutschen Beteiligung kommen. Muss man nochmal sagen, Ranieri Karambula haben dort gegen Griemann verloren und damit den vierten Platz in der Gruppe gehabt. Das war, ja, also vorher hätte man es wahrscheinlich genommen, so vor dem Turnier. Nach dem ersten Spiel von Ranieri Karambula dachte man, wow, okay, die sind irgendwie doch hier, haben richtig gekämpft, richtig, ja, teilweise gut gespielt, auch nicht durch die Bank, also hatten echt. Alex Rangieri hat nie seinen Sideout gefunden in dem Turnier, aber haben dann verloren und sind jetzt einfach als Gruppenvierter ausgeschieden, obwohl Adrian Karambula alles gegeben hat, um die Crowd zu entertainen. Also, dass man dann beim olympischen Turnier wieder anfängt, komplett die Skyballs zu zünden und so.
Ich glaube, das ist ihm zumindest gelungen.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit generiert und ja, macht ja auch Spaß, dem zuzuschauen. Also ist halt auch mal wieder was ganz anderes so.
Ist ja auch vielleicht eins seiner Ziele, so dann in die mediale Aufmerksamkeit auch zu kommen, nicht nur sportlich da zu gewinnen. Er ist ja auch nicht so, als würde er dann da viele Fehler mitmachen oder so. Er erzeugt ja auch trotzdem Druck mit seinen Skyballs, mehr als mit seinen Floatern. Also kann man ihm das auch nicht vorwerfen. Und das ja hilft ihm sicherlich auch in seiner weiteren Laufbahn, ob sie sportlich ist oder irgendwie danach, dass er da so ein bisschen für Aufsehen sorgt bei so einem Turnier.
Ja, genau.
Ansonsten dort, ja, Schachter Deering haben sich noch in die nächste Runde gespielt, genauso Hermann Novastochlova. Ja, kann man einmal sagen, Herrera Vira spielen gegen Evans Buddinger, schlagen die deutlich. Pablo Herrera, der jetzt 6-mal bei Olympia war, hat angekündigt, dass das nun dann doch seine letzten Spiele sein werden. Der 42-Jährige hat einfach 2004 schon Silber gewonnen bei Olympia und jetzt ist aus der Gruppe direkt ins Achtelfinale geschafft. Also das verdient auf jeden Fall großen Respekt. Aber das war es dann jetzt auch. Es ist so verrückt, es ist unfassbar.
Vor allem, ich finde es auch krass, wie fit er auch einfach noch in dem Alter ist. Also ich meine, nach wahrscheinlich 25 Jahren Profisport oder 20 Jahren irgendwie da noch so fit zu sein und nicht irgendwie kaum noch laufen zu können, das ist schon brutal. Und dann auch noch da mitspielen zu können, wo die Blockspieler immer größer werden, immer dominanter werden und sowas.
Ja, und die spielen Hybrid, die beiden. Schon, ne? Also ja. Das ist völlig, das fällt auch unterm Radar, dass sie ja auch einfach einen ganz wilden Spielstil auch irgendwie pflegen und über pure Athletik eigentlich das Ganze lösen. Aber ich glaube, der hat einfach die letzten 20 Jahre wahnsinnig große, oder wahrscheinlich ja letzten 22, 24 Jahre wahnsinnige Disziplin gezeigt, dass der noch so aussieht, auch wie er aussieht, komplett durchtrainiert ist, sein Partner ja genauso. Und das wird auf jeden Fall eine große Verabschiedung noch am Ende. So ein bisschen upset an dem Tag, muss ich sagen, oder enttäuscht war ich so ein bisschen von Perosit Schweiner, die gegen Evandro Arthur das Nachsehen hatten. Würdest du mir da zustimmen, dass das irgendwie so eine leichte, ja, leichte enttäuschende Leistung war?
Ja, auf jeden Fall. Also irgendwie Perosit Schweiner ist schon eines meiner Lieblingsteams. Also ich schaue dem sehr gerne zu, aber ich finde, in dem Turnier sind sie noch nicht so richtig drin. Aber sie waren ja auch lange davor nicht dabei, also haben einiges, dieses Jahr fast gar nicht mehr gespielt. Haben, glaube ich, auch gerade so noch diese 12 Wertungen sind es, glaube ich, voll bekommen.
Ja.
Ich habe auch mal gehört, dass David Schweiner auch irgendwie länger krank war und dass das Ganze, also die Vorbereitung auch schon mal ein bisschen erschwert hat. Also weiß nicht, so richtig fit oder so richtig da sind sie noch nicht. Ich hoffe, dass das noch wird, aber mal schauen.
Ja, also ich meine, in Blockfeldabwehr sind sie so da, wie sie es halt auch immer sind. Das kann man sich immer noch gut angucken, aber das Sideout ist nicht auf dem Level, was sie hatten, als sie die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Und dann wird es halt schwer mit einem Aufschläger wie Evandro und ja auch mit einem Hitter dann wie Arthur, der da ganz gut Sideout gespielt hat. Wenn es hart nicht ging, dann hat er einfach härter noch gehauen und noch mehr Winkel. Und dann hatten die da das Nachsehen. Aber das ist ja ein kleines Upset an dem Tag. Und das letzte Spiel des Tages waren dann Svenja und Sinja gegen Hughes Chang. Hughes Chang natürlich die Turnierfavoriten auch als Weltmeister da ins Turnier gegangen. Allerdings fand ich auch das Spiel, es war relativ spät auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es 22 Uhr war oder was, dass Müller-Tillmann jetzt nicht so abgeklärt, so rund aussah, gerade bei Svenja, wie das sonst der Fall war. Also haben gar keinen Aufschlagdruck erzeugt, das hat Kelly zum Beispiel deutlich besser gemacht. Und irgendwie sah es, ja, weiß ich nicht, ein bisschen anders aus als die Spiele davor.
Ja, ich fand auch, dass es also nicht ganz so selbstbewusst auch einfach war.
Ja.
Also bei den anderen Spielen waren sie halt deutlich, sind sie mit breiter Brust reingegangen, haben da irgendwie ihr Spiel einfach gemacht. Ich fand, in dem Spiel war es jetzt so ein bisschen verhalten und vielleicht auch so ein bisschen haben sie eher diese Außenseiterrolle angenommen und sich so ein bisschen vielleicht dem ergeben. Also zumindest kam es so rüber, dass ein paar Ballwechsel einfach danach eher so, ja, nicht so richtig Feuer mit drin war. Aber nein, am Ende hätten sie da schon einen richtig, richtig guten Tag, glaube ich, gebraucht, um da zu gewinnen. Deswegen ist es jetzt keine Schande, dass man da verliert.
Ja, ich weiß nicht, ob das denn anders wird. Also sie wussten schon, okay, wir sind aus der Gruppe, wir sind in der K.O.-Phase, wir brauchen unser absolutes A-Game, um hier zu gewinnen. Vielleicht sieht es dann anders aus, wenn wirklich alles auf dem Spiel steht und sie alles reinwerfen müssen. Und sie haben ja auch schon einfach große Spiele gezeigt, alle großen Teams schon geschlagen eigentlich. Und wenn es dann in der K.O.-Phase ist, vielleicht sieht das dann anders aus. bin gespannt. Ja, aber wie du sagst, vielleicht war da so ein bisschen das Selbstbewusstsein nicht da. Es hat auch nicht alles, also nicht ganz so geklappt, wie sie es vielleicht wollten am Anfang. Also es sieht jetzt ja relativ knapp aus, aber man hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, dass Hughes Chang da immer die Nase vorn hatten und da auch nichts so richtig anbrennen lassen. Der Switch kam nicht so wirklich von Svenja und Sinja, die aber immer noch, also natürlich zwei super Performances gezeigt haben vorher.
Ja, auf jeden Fall. Noch, also
da man das Vertrauen hat, dass sie es auch weit schaffen können irgendwie.
Ja, gerade so für das erste Mal Olympia ist das schon, also gerade bei den ersten zwei Spielen sehr abgeklärt gewesen. Also finde ich schon sehr beeindruckend.
Bin gespannt, ob es auch sowas gibt wie, also dass Leute da nervös sind, wenn sie da auftreten, ist klar, dass das passieren kann, dass die ersten Spiele ein bisschen schwierig sind. Aber ob das, wenn die das so gut meistern, wie sie es gemacht haben, dass es dann so ein bisschen später einfach kommt, dass sie dann so merken, oh Scheiße, wo sind wir ja eigentlich gerade? Wir haben
so ein bisschen Delay da.
Ja, so, ja, so, keine spannend, Ahnung. Ja.
Aber da ist halt dann auch wieder schwierig. Also je später im Turnier das ist, desto wichtiger ist das Spiel.
Ja.
Kann halt auch sein, dass es das dann noch mit reinspielt in das Ganze. Aber ja, wird spannend zu sehen.
Ja, wirklich. Wir schauen uns den nächsten Tag an. Das war dann heute Morgen, da wo Elas Wickler einmal Brühl Wurschak dominiert haben, zumindest im zweiten Satz. Und wir haben vorhin angesprochen, Nils hat die Blockstatistik, führt die an, und das war auch da ein Faktor. Bisher eigentlich im ganzen Turnier so ein bisschen, dass eigentlich Nils derjenige ist, der den Impact macht. Der spielt natürlich Sideout zum großen Teil, und macht vor allem, also die Blockfeldabwehr bei den beiden sieht vor allem so aus, dass Nils Killblocks sammelt. Und Clemens, ja, also ich weiß nicht, wird natürlich auch so ein bisschen rausgenommen von den Gegnern. Aber ich würde schon sagen, dass auch Nils da gerade gut vorangeht bei den beiden.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wenn da, ich glaube, die Statistik war irgendwie 7 Blocks pro Spiel oder so. Ich meine, am Ende brauchst du nicht mehr, um ein Spiel zu gewinnen, wenn dein Sideout einigermaßen steht. Aber ich fände schon auch, also gerade auch im Angriff, die Lösung von Nils dann halt, ist das gleiche wie immer, einfach oben lang schlagen, aber es klappt halt auch dort noch. Deswegen muss man eigentlich nichts ändern. Und wenn mal irgendwie ein Wackler drin ist, dann finde ich schon, dass es auch bei Clemens dann eher ist. Also fand ich jetzt auch über die Saison ein bisschen häufiger. Deswegen wurde ja auch mehr über Clemens dann häufig auch gespielt. Aber hey, am Ende haben sie bisher alles gewonnen. Deswegen kann man da schwer einen Vorwurf machen.
Auf jeden Fall. Und wir haben es schon angesprochen, die beiden stehen jetzt in einem Achtelfinale, müssen gegen André George ran, morgen früh um 10. Und das kann genauso weitergehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie so ihren Weg weitergehen können. Aber erstmal natürlich eigentlich ein Riesenerfolg, dass sie hier es schaffen, bei Olympia ihre Gruppe zu gewinnen. Und zwar so souverän. Also da erstmal Chapeau an das, auch wie sie halt eben auch wieder periodisiert haben, wie sie eingestellt sind. Das scheint alles gut geklappt zu haben, auch im Vorhinein.
Ja, genau, den Eindruck habe ich auch.
Ja, das andere deutsche Team heute, da sieht es ein bisschen anders aus. Laura und Luisa haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert, aber jetzt in dem Turnier keinen Satz gewonnen. Sogar scheinen aus als Gruppenvierte. Hast du das Spiel noch geschaut heute von denen?
Ich habe es mir noch angeschaut, ja. Also ich fand's am Ende vom zweiten Satz sah es mal ein bisschen mehr nach einem Spiel aus. Ich muss schon sagen, ich fand es jetzt eher enttäuschend, was sie gezeigt haben. Ich glaube, sind sie auch selber der gleichen Meinung. Ich habe heute irgendwie auf beachvolleyball.de oder sowas, die haben Stimmen nach dem Spiel von den beiden gehabt und hochgeladen. Da waren die jetzt auch nicht so wirklich happy. Völlig verständlich natürlich. Aber ich fand sehr, sehr anstrengend, die Spiele zu schauen. Ja. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Aber wirklich Spaß hat es selten gemacht, weil einfach auch alles sehr verkrampft aussah, sehr viele Fehler dabei waren. Es war nie so ein richtiger Spielfluss dabei. Fand ich eher enttäuschend so. Aber ja, am Ende haben sie es zur Olympia geschafft. Das ist schon mal ein großer Erfolg, vor allem für Luisa. Laura hat das schon oft genug mitgemacht.
Ja, das hatte mal.
Aber genau, deswegen war jetzt wahrscheinlich nicht das beste Turnier von denen. Aber ist halt auch, Olympia ist halt nun mal was anderes.
Ja, also wie du sagst, ne, verkrampft trifft es ganz gut. Irgendwie nie so einen Flow gefunden, dass man auch ein Sideout locker von der Hand geht. Einfach, das war immer ein Kampf jedes Mal. Und das war bei vielen anderen Teams auch nicht zu beobachten. Die haben es einfach dann ja abrufen können irgendwie. Das, was sie halt immer machen. Und das ist nie passiert bei Laura und Luisa. Wollten immer auf jeden Fall. Das hat man gesehen. Aber
ja, klar.
Hat dann irgendwie leider nicht gereicht. Und da bin ich gespannt, ob man da auch nochmal so eine Analyse vielleicht bekommt, woran das jetzt liegt. Weil es war eigentlich immer so, dass die deutschen Teams und Trainerteams und ja auch gerade bei Laura super gut darin waren, auf solche Höhepunkte hinzuarbeiten. Natürlich ist es schwierig bei denen, weil sie nicht so früh qualifiziert waren, sondern der Höhepunkt war dann erstmal auch die Qualifikation zu schaffen und das Ende der Saison. Und dann kann natürlich so ein Spannungsabfall auch passieren. Aber eigentlich war es immer stark bei den Deutschen, dass sie da irgendwie es geschafft haben, die Olympischen Spiele gut vorzubereiten. Und das, ja, weiß ich nicht, woran das jetzt gehapert hat im Vorhinein, aber ein bisschen schade, enttäuschend trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber du sagst es, die sind wahrscheinlich die am enttäuschtesten sind.
Mit Sicherheit, ja. Und ist ja auch, also gerade bei der Periodisierung, ich glaube schon, dass der größte Punkt da einfach ist, dass sie jetzt kein klares Team waren, die sich irgendwie für Olympia qualifizieren. Das war ja jetzt bei den anderen Teams eigentlich schon immer so. Also sowohl Elas Wickler jetzt dieses Jahr, als auch Müller-Tillmann oder irgendwie Kira und Laura damals, die waren ja alle relativ früh schon dabei, ja, und hatten dann dementsprechend auch weniger Druck so die Wochen und Monate davor. Das war jetzt bei Luisa und Laura jetzt nicht so wirklich der Fall. Die hatten halt einfach super viel Stress jetzt über die letzten Monate noch, dass sie es schaffen oder ob sie es schaffen. Und dann lässt sich es natürlich nicht so leicht irgendwie auf ein großes Event dann hin drauf oder drauf trainieren. Und so würde ich es mir jetzt erklären. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwas dran ist oder ob das Quatsch ist, was ich da sage, aber
ja, ich weiß es auch nicht, ob das denn schon die ganze Zeit, also mit im Hinterkopf war in den ganzen Trainingsplänen, okay, da sind noch diese Spiele, eigentlich wollen wir dahin arbeiten, oder ob das denn doch das Wichtigste ist, die Qualifikation zu schaffen, wie denn da trainiert wird. Aber es kann natürlich auch ein Riesending sein, dass die beiden einfach so eine mediale Aufmerksamkeit um sich rum hatten, die ganze Zeit über, hatten eine ZDF-Doku mit am Laufen, haben früh die Olympia-Klamotten angehabt, da waren sie noch gar nicht qualifiziert, weil sie von Adidas gesponsert sind und solche Dinge. Das kann natürlich auch in beide Richtungen gehen. Das kann man auch bei den Schweden vielleicht mit attestieren. Ne? Die sind Superstars in Schweden, sind da konstant im Fernsehen und werden da gehypt, weil natürlich das auch zu Recht eigentlich, aber damit musst du eben auch erstmal umgehen mit dem Druck, den du nicht selber machst, sondern du fühlst ja die Augen, die dann auf dich gerichtet sind.
Ja, klar. Also es kommt dann immer dazu, also je mehr Aufmerksamkeit man hat, desto mehr Druck halt auch. Und desto höher sind die Erwartungen. Und ja, ist sicher nicht, oder ist auf jeden Fall nicht einfach in der Situation, da irgendwie auch die Leistung dann abrufen zu können auf den Punkt.
Ja, manche ziehen da dann auch Energie raus, ne? Also ich glaube, es wurde jetzt häufiger vom Snoop Dogg-Effekt bei Hugh Chang auch gesprochen, die sich quasi mit Snoop Dogg vorbereitet haben, der auch in der Arena noch teilweise war. Und bei denen läuft's. Also die sind ja genauso gehypt, auch als Weltmeisterin. Und aber gut, wir stecken nicht drin. Wir sind gespannt, ob wir da nochmal irgendwelche Insights bekommen von den beiden. Vielleicht auch, bin jetzt gespannt, ob sie es auch schaffen, die Zeit vielleicht da noch zu genießen vor Ort, dann die Olympischen Spiele doch noch aufzusaugen. Gerade Luisa, du sagst es, sie ist das erste Mal dabei. Vielleicht die anderen Deutschen noch supporten. Wünschen.
Also
die anderen Teams supporten, die Hallenvolleyballer noch supporten.
Ja, ich glaube schon, dass sie das noch, zumindest jetzt so für ein paar Tage, einfach ein bisschen klar verarbeiten müssen, aber dass sie die Zeit dann dort schon noch genießen können, ist ja schon auch was groß, also das größte Sportevent der Welt. Also vielleicht ist es ganz gut, wenn man die ganzen anderen Sportarten dann auch sieht und dann so ein bisschen das Ganze rational betrachten kann und dann eher so mal aus dieser Bubble rauskommt, aus dieser Beachvolleyball-Bubble, und dann auch mal sagt, okay, ich bin jetzt bloß so ein ganz kleiner Teil von diesem großen Ding. Kann auch helfen vielleicht.
Vielleicht auch andere Leute treffen, die da, also zum Beispiel, ich folge den zwei deutschen Wellenreitern, folge ich beiden, Tim Elter und Camilla irgendwas, glaube ich, die beide sang- und klanglos ausgeschieden sind auf Tahiti. Die sind jetzt nach Paris gereist und nehmen alles, war auch alles mit, was es da zu sehen gibt und zu machen gibt. Und solche Leute auch vielleicht auch zu treffen, für die diese Teilnahme das Allergrößte ist, vielleicht erdet ja. Das auch nochmal so ein bisschen, dass man sagt, okay, wir haben hier schon was geschafft, dass wir überhaupt jetzt hier sind.
Ja, ich glaube auch.
Kann ich mir gut vorstellen.
Also, das sollte ja auch irgendwie so dieser Spirit bei Olympia sein, dass man einfach erstmal so genießt, dort zu sein und auch dieses große Event einfach aufsaugt und die ganzen Erfahrungen mitnimmt. Und ich denke schon, dass sie das ganz gut abschalten oder jetzt ein bisschen dieses Sportliche ja mal sein lassen können und jetzt erstmal sich in diese Zuschauerrolle begeben können.
So sieht's aus. Heute sind noch die Lucky Loser-Spiele. Ich sehe gerade, wollte gerade die Ergebnisse gucken, weil ja gerade eigentlich Kanada gegen Chile war und Schächter Deering haben das Ganze aufgegeben nach 2-1 im ersten Satz, weil Injury of Deering. Also ich habe es jetzt nicht mitbekommen, was da passiert ist, aber das steht im Spielberichtsbogen. Das ist muss natürlich fast schade.
Mal anschauen, was da passiert ist.
Ja,
vielleicht also kann man das hört sich ja doch eher nach was.
Ja,
das Schwerwiegende ist an.
Also der Spielstand ist auf jeden Fall eingefroren bei 2-1 und 0-0 in Sätzen. Deswegen muss das früh passiert sein. Da kann man gleich nochmal nachschauen. Heute Lucky Loser. Morgen sind dann Elas Wickler um 10 Uhr dran und dann Müller-Tillmann spielen übermorgen um 9 Uhr morgens. Obwohl, da stehen auch noch ein paar Zeiten drin. Also das Spiel von Ahmed Scherif und Mosorum, die stehen um 2 Uhr nachts drin. Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt.
Ich hoffe es.
Ich hoffe es für die. Da werden ja die Gegner auch noch zugelost aus den Lucky Loser Spielen. Irgendwas stimmt da auf jeden Fall noch nicht. Aber mal gucken. Alles klar. Dani, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ja, danke dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, irgendwie hier nicht unbedingt Insights zu geben, aber vielleicht eine Einschätzung.
Ja, ich finde, es ist ganz interessant, auch bestimmt für die Hörerinnen und Hörer mitzubekommen, wie viele deutsche Beachvolleyballer auch sehr, sehr interessiert an dieser Sportart sind und die einfach lieben und verfolgen und da einfach mit drin hängen. Und ja, gerade bei Olympischen Spielen natürlich guckt man nochmal mehr. Aber auch das Ganze verfolgen und vielleicht macht das auch noch so ein bisschen ja den Hype auch vielleicht größer, dass die Leute dann auch noch mehr international sich angucken und dann auch national verfolgen. Also das ist, glaube ich, schon ein ganz cooler Effekt, wenn wir hier immer wieder verschiedene Experten in Anführungsstrichen dabei haben.
Ja, ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also ich höre mir das auch ganz gern an, die Updates aktuell.
Ja, so sieht's aus. Wir haben es wieder ein bisschen ausarten lassen, aber das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Und ich bedanke mich bei Dani Kirchner und sage, wir hören uns alle beim nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Ciao.